ARD Sounds.
Alle Folgen gibt's in der ARD Sounds App. Da ist ein klarer Sternenhimmel über Anatolij. Aber das hier ist keine romantische Frühlingsnacht. Das hier ist ein wahr gewordener Albtraum. Und die Sterne, die sieht er durch die Löcher in der Decke. Die kommen von der Explosion. Anatolij spürt, wie der Gummianzug an seinem Körper klebt. Und sein Mund schmeckt nach Metall. Jedes Mal, wenn er atmet, saugt er die verseuchte Luft ein. Er rennt durchs zerstörte Reaktorgebäude. Keine Ahnung, wie lange er schon hier ist. 5 Minuten? Oder 7? Zeit, in der er einer extrem hohen radioaktiven Strahlung ausgesetzt ist.
В конечном итоге мы прибежали, постучали в эту дверь в металлическую, нам открыли, мы ввалились.
Als er rauskommt, gibt's als erstes Stress mit den Vorgesetzten. Weil Anatolij, der war 15 Minuten unterwegs, also viel zu lang. Sie schauen auf die Messgeräte an ihren Schutzanzügen. Aber die angezeigten Strahlungswerte, die ergeben keinen Sinn. Die messen nämlich bei jedem von ihnen was ganz anderes. Bei einem Kollegen steht der Zeiger auf der kleinen Skala ganz rechts, also maximale Strahlenbelastung.
Кто-то выходил, и у него было 50 рентген. Кто-то выходил, у него было 15 или 20 рентген.
Beim nächsten Kollegen misst das Gerät viel weniger. Und dann ist da noch ein Gerät, das steht auf 0, also gar keine Strahlung.
Однако эти приборы были приборами 50-х годов, и их срок действия был 5 лет. А нам их выдали в 1986 году.
Anatolij erzählt uns, die Messgeräte sind aus den 50er Jahren, also richtig alt. Und was er damit eigentlich sagen will, die Ausrüstung, die sie ihm gegeben haben, die ist Schrott. Und am Ende tragen die Vorgesetzten auch noch irgendeine Zahl in ihre Akten ein. Einen Strahlungswert, der frei erfunden ist, sagt er. Anatolij und die anderen werden jetzt ins Bad geschickt, hier auf dem Kraftwerksgelände. Da sind mehrere Duschen drin und da sollen sie sich jetzt die radioaktiven Partikel vom Körper waschen. Anatolij reißt sich Gummianzug und Stiefel runter. Er duscht und dann wird nochmal die Strahlung am Körper gemessen. Wenn die nicht deutlich weniger ist, müssen die Männer wieder unters Wasser und weiter schrubben. Das geht bei manchen 3 oder 4 Mal so.
После душа я, как и другие мои коллеги, буквально здесь, в этом же помещении, рядом с душем, упал.
Die, die für heute aufhören dürfen, die warten jetzt auf ihre Kollegen. Anatolij auch. Und dabei fühlt er sich plötzlich so richtig schwach. Er denkt noch, ihm steckt bestimmt einfach die Nachtschicht in den Knochen. Als es draußen wieder heller wird, werden die Liquidatoren endlich in eine kleine Turnhalle gebracht. Da dürfen sie ein bisschen schlafen. Aber auf einmal fangen immer mehr von ihnen an, sich zu übergeben. Und ein paar, die fallen einfach in Ohnmacht. Auch Oleg geht's schlecht. Also Anatolijs jüngerer Nachbar, der auch im Atomkraftwerk im Einsatz war. Anatolij hält Oleg fest, während der sich übergibt. Der kann sich gar nicht mehr auf den Beinen halten. Endlich kommt ein Krankenwagen. In den hilft der Oleg jetzt rein. Und noch mehrere andere aus der Einheit steigen auch ein. Als Anatolij dem Wagen hinterher schaut, da begreift er, sie alle sind krank. Von der Strahlung. Dann geht er zurück in die Turnhalle und legt sich zum Schlafen auf eine der Matten. Und er wacht für 24 Stunden nicht mehr auf. Ich bin Judith Rubatscher und das ist Tschernobyl. Die Katastrophe und wir. Ein Podcast von Sarah Fischbacher, Merit Reh, Philipp Süwert und mir. Und das ist Folge 2. Körpereinsatz. Ich habe mich für diesen Podcast so richtig eingedeckt mit Büchern zu Tschernobyl. Da steht so eine kleine Bibliothek jetzt bei mir zu Hause. Als ich mich da so durchgefressen habe, da dachte ich mir, krass, wie ein einzelnes Ereignis in so vielen Ländern der Welt plötzlich was verändert hat. Weil Radioaktivität, die hält sich halt nicht an Grenzen. Kurz nach der Katastrophe, im April 1986, Da fragen sich Menschen auf der ganzen Welt, wie sicher eigentlich die Atomkraftwerke in ihrem Land sind. In Schweden, in Großbritannien oder in Deutschland. Das ist eine Frage, die hat sich Monika auch vor Tschernobyl schon oft gestellt. Monika, das ist die verliebte 17-Jährige, die auf der Wiese rumgeknutscht hat.
Die Gefahr durch Radioaktivität ist real.
Und jetzt, im Mai 1986, da sitzt sie mit ihren Freunden im Auto und fährt nach Wackersdorf.
Wir müssen jetzt sofort handeln. Deswegen jetzt nach Wackersdorf. Und wir müssen verhindern, dass diese Wiederaufbereitungsanlage gebaut wird.
Monika, die will mit ihren Freunden dagegen demonstrieren, dass da eine riesige Anlage in Wackersdorf gebaut wird, zur Aufbereitung von Atommüll. Und sie ist sich sicher,
wir können es auch verhindern.
Monika hat das Gefühl, das Schwierigste, das hat sie eigentlich schon hinter sich. Und zwar ihren Eltern klarmachen, dass sie mit 17 Jahren zu so einer großen Demo geht.
Protest bei meinem Vater, der sagt, also, das kommt überhaupt nicht in Frage. Du bleibst zu Hause. Du bleibst zu Hause, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast.
Monikas Mama dagegen, die will sogar mit nach Wackersdorf. Aber da schüttelt Monika nur den Kopf.
Mama, das geht überhaupt nicht, ne? Das ist voll peinlich. Ne? Und die bleibt dann am Ende tatsächlich zu Hause, so ein bisschen betröppelt, ne? Sie wäre gern mit. Und ich fahre dann da halt mit Freunden, werde abgeholt und fahre mit.
Jetzt sitzt sie im Auto, ohne Mama. Dafür mit Thomas, ihrem Freund. Der fährt, weil er ja schon 19 ist. Und auf der Rückbank, da sitzt ihre Freundin Mara. Die ist eher so eine ruhige, zurückhaltende. Und ihren Rucksack, den hat sie vollgestopft mit selbstgemachten Dattel-Nusskugeln. Wahrscheinlich hören sie im Auto wieder die Stones oder Janis Joplin, die alten Helden aus den 60ern halt. Welchen Song genau, das weiß Monika heute nicht mehr. Aber sie erinnert sich noch gut an das Gefühl, das sie damals hatte.
Toll, verliebt und rebellisch. Aber es ist nicht nur Rebellion, sondern es ist die tiefe Überzeugung, wir setzen uns jetzt ein.
Dieser Ausflug, der könnte durchaus heikel werden, denke ich mir, wenn ich Monika so reden höre. Weil ich weiß heute ja mehr als sie damals. Nämlich, dass auch radikale Demonstrierende dabei waren in Wackersdorf. Und dass die ganz schön eskaliert sind. Und auch, dass die bayerische Polizei sich da nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, weil da war ziemlich viel Gewalt im Spiel. Und ausgerechnet als Monika und die anderen hinfahren nach Wackersdorf, ist Pfingsten. Das Wochenende, an dem die ganze Sache zwischen Protestierenden und Polizei komplett aus dem Ruder läuft. Genau zur gleichen Zeit, also an Pfingsten 1986, da startet Liquidator Anatoli in der Sowjetunion gerade total geschwächt wieder in den Einsatz. Nur wenige Kilometer vom explodierten Reaktor entfernt. Von seiner Einheit ist nur noch die Hälfte übrig. Der Rest ist im Krankenhaus. Denen geht's körperlich richtig schlecht. Und mir fällt's wirklich schwer zu sagen, weil es so zynisch klingt. Aber an dieser Stelle denke ich mir, irgendwie ist es auch ein bisschen gut für die im Krankenhaus. Weil die sind jetzt immerhin raus aus der Strahlenzone. Und Anatoli, der muss da weiter arbeiten. Die Orte, an denen er im Einsatz ist, das sind komplette Geisterstädte. Also leere Straßen, leere Plätze. Weil bis auf die Arbeiter sind alle Einwohner weggebracht worden. Zu essen kriegt Anatoli nach so einem Arbeitstag meistens nur Brei. Eine Mischung aus Gerste und irgendwas Fettigem, wahrscheinlich Margarine. Er ist die ganze Zeit erschöpft und er kann nicht mehr. Und dann ist plötzlich wieder Alarm.
6. Juni к нам приехал один из офицеров и, ну, как всегда это бывает в армии, так, срочно.
Auf einmal rollen Autos vor und Busse mit hunderten Männern drin. Die steigen jetzt aus und so langsam versteht Anatoli.
Оказалось, что это люди, которых привезли нам на смену.
Das sind die Leute, die sie jetzt ersetzen sollen. Anatoli und die anderen Männer, die sind völlig fertig. Die haben ihre körperlichen Grenzen längst überschritten. Und das hier, das ist der Nachschub.
Но их не выпускали и не давали общаться с нами, чтобы мы им не рассказали какие-то нехорошие вещи, как можно избежать службы.
Ihr hört es ja auch, dass Anatoli zwischendurch immer wieder lacht, als er uns seine Geschichte erzählt. Ich war da am Anfang ziemlich irritiert, weil was er da erzählt, das ist ja alles so bitter und so schrecklich. Und deswegen haben mein Team und ich ihn gefragt, wie das sein kann, dass er das alles so locker erzählt. Und da hat er nur mit den Schultern gezuckt und gesagt, so war halt das sowjetische Leben. Ich glaube, er meint damit, er hatte keine andere Wahl. Und es bringt ja auch nichts, sich reinzusteigern, wenn du weißt, du kannst deinem Schicksal eh nicht entkommen. Die Sowjetunion, die gibt's inzwischen schon lange nicht mehr. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ein bisschen was davon, das trägt Anatoli heute noch in sich. Als die neuen Liquidatoren ankommen, dürfen Anatoli und seine Einheit nicht zu ihnen. Er glaubt, das liegt daran, dass sie nicht miteinander sprechen sollen über das, was hier passiert. Damit Anatoli ihnen keine schlechten Dinge über den Einsatz erzählen kann oder sie warnen. Anatoli sieht von Weitem einen alten Bekannten aus der Uni, der da aus dem Bus steigt. Und er denkt sich nur, der ist jetzt also auch dran. Dann steigen Anatoli und seine Einheit in die leeren Busse. Sie dürfen jetzt endlich nach Hause. Endlich wieder zurück in ihr altes Leben. Das Ding ist nur, da stimmt was nicht. Weil zurück zu Hause fühlt Anatoli sich ständig schwach. Und dann, als er wieder ins Metallwerk fährt, wo er als Wirtschaftsprüfer arbeitet, da passiert es.
22.
Anatoli wird schwindlig. So schwindlig, dass er es gerade noch zum Betriebsarzt ins Wartezimmer schafft. Und da versucht er sich jetzt auf ein Poster an der Wand zu konzentrieren. Darauf steht in dicken Buchstaben: Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Er sieht die Buchstaben und dann wird plötzlich alles schwarz um ihn rum. Anatoli verliert das Bewusstsein. Aber den Tipp mit dem Frühstücken, sagt er, das hat er seit damals nie vergessen. Monika und die anderen sind jetzt in Wackersdorf angekommen. Das Auto haben sie ganz in der Nähe geparkt. Und jetzt schließen sie sich einer riesigen Menschenmenge an. Die ist da schon zu Fuß unterwegs.
Wir kommen da hin und da ist eine aggressive Atmosphäre. Da liegt Spannung in der Luft.
Zehntausende Demonstrierende laufen Richtung Baustelle, wo die Wiederaufarbeitungsanlage gebaut werden soll. Und Monika und die anderen, die sind so richtig mittendrin.
Es sind auch Leute dabei, die irgendwie eine Gitarre dabei haben oder eine Flöte. Es wird gesungen, es wird skandiert.
Klingt irgendwie alles ganz süß, finde ich. Die rufen gemeinsame Sprüche gegen den Bau der Anlage und ganz dicht neben Monika im Demonstrationszug, da steht auch Mara.
Die hat ein langes, wallendes Batikkleid an und hat einen Korb dabei, so ein bisschen wie Rotkäppchen. Und da hat sie ihre Energiekugeln drin, die sie selber gemacht hat und sie hat uns immer gut versorgt mit Essen.
Der Weg zur Baustelle führt durchs Grüne und für einen kleinen Augenblick kommt ihnen das vor wie so ein Waldspaziergang. Aber dann werden die Bäume um sie herum weniger. Genau hier soll die Anlage entstehen.
Also wir sehen jetzt hier, dass da Bäume gefällt wurden. Wir sehen den Bauzaun und dahinter ist dann quasi hinter dem Bauzaun ist dann so diese begonnene Baustelle.
Da ist ein riesiger Zaun, auf den alle zulaufen. Und Monika merkt, da sind jetzt nicht nur mehr die Leute mit Gitarre und Plakaten. Da sind jetzt auch Demonstrierende, die haben Steine in der Hand. Und direkt gegenüber stehen lauter Polizisten, die den Bauzaun beschützen.
Die haben dann auch so Schutzschilde vor sich getragen, als wäre das so eine Waffe, die sie gegen uns so ein bisschen hinhalten. So, komm mir ja nicht zu nahe, dann hast du das Schutzschild im Gesicht.
Und dann hört Monika die Rotoren. Das sind Hubschrauber, die über ihnen kreisen. Die Demo, die wird jetzt lauter und sie schreien ihre Sprüche.
Ich sehe gefühlt Tausende, aber wahrscheinlich waren es weniger, Beppos.
Beppos. Damit meint sie Polizisten.
Die sind vermummt, die sind uniformiert, die wirken martialisch. Die haben quasi verhindern wollen, dass wir den Zaun stürmen.
Und diesen Polizisten, den kommen sie immer näher. Sie können ihnen jetzt sogar schon direkt in die Augen schauen.
Wir grölen, wir skandieren unsere Slogans und es ist laut, die Hubschrauber sind über uns. Ich weiß nicht, wie das kommt, irgendwann gehen die Wasserwerfer los.
Ein dicker Wasserstrahl schießt auf die Demonstrierenden zu mit richtig viel Druck.
Wir rücken total zusammen, wir halten zusammen.
Als ich das mit dem Wasserstrahl gehört habe, da dachte ich erst mal, ja okay, das ist halt Wasser. Aber ich habe da noch mal nachrecherchiert. Und diese Wasserwerfer, die haben so einen heftigen Druck, wenn du da zu nahe dran bist, dann kann das unter Umständen sogar zu Knochenbrüchen führen.
Ich krieg schon mit, dass andere da direkt getroffen werden und die haut's da richtig um. Ne? Also das ist so, die fallen dann um oder so und oder die schreien auch vor Schmerzen, weil das wehtut.
Und dann sieht sie wieder diese Hubschrauber. Die kreisen fast auf Baumwipfelhöhe über ihnen, erinnert sich Monika. Es ist jetzt so laut, sie muss Mara und Thomas richtig anschreien, damit sie noch verstehen.
Irgendwann haben die Beppos auch dann ihre Knüppel ausgepackt und haben auf Demonstranten eingeprügelt.
Davon gibt's Videos. Die findet man heute immer noch im Internet. Wie Polizisten da mit ihren Schlagstöcken in die Demonstrierenden rennen und so richtig drauf loshauen. Das sieht ein bisschen aus wie in irgendeinem Krisengebiet, aber wir sind in Bayern. Für Monika wird die Lage jetzt total unübersichtlich.
Es ist furchtbar laut durch die Hubschrauber und durch das ganze Geschrei drumherum.
Und dann werfen die Polizisten plötzlich Reizgasgranaten aus den Helis, direkt auf die Demonstrierenden. Ich sag's nochmal, in Bayern. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm vorher, aber was da passiert in Wackersdorf, das ist absolut historisch. Dass die Polizei mit so harten Mitteln zurückschlägt, das hat es davor noch nie gegeben in der Geschichte der Bundesrepublik. Und deswegen verändert sich an diesem Wochenende nicht nur die Anti-Atom-Bewegung, sondern viele Menschen verlieren auch Vertrauen in den Staat.
Die Nase läuft und die Augen werden ganz rot und Tränen und brennen. Die Haut brennt irgendwie, so ähnlich wie wenn man Sonnenbrand hat.
Immer mehr Reizgasgranaten fallen aus den Helis auf die Demo. Und da sind auch Kinder, die fangen jetzt an zu kreischen. Andere rücken noch näher zusammen und versuchen sich so zu schützen. Vor dem Reizgas, dem Wasserstrahl und den Knüppelschlägen. Und Monika, ich glaube, die ist in dem Moment so richtig zwischen den Stühlen. Weil die findet die Polizei gar nicht cool. Aber dass Demonstrierende neben ihr Steine werfen, damit ist sie auch nicht okay. Denn sie und ihre Freunde, die sind ja wirklich hergekommen, um friedlich zu demonstrieren. Und deswegen denkt sie sich jetzt, einfach nur durchhalten.
Wenn die mich stehen bleiben und weiter mitskandier und ja, also meine Parolen da, also ich verstumme nicht. Das ist so das Gefühl da, es könnte gleich noch schlimmer werden.
Und das stimmt.
Es passiert dann eben mit einer aus unserer Gruppe. 1 Meter von mir entfernt, also das ist so nah. Ich sehe jede Menge Blut bei meiner Freundin. Ich bin fassungslos.
Mara, die mit dem Batikkleid und den Datteln-Nusskugeln, die liegt plötzlich am Boden. Über ihr Gesicht läuft Blut. Zur gleichen Zeit wehrt sich noch jemand gegen Atomkraft. Allerdings ganz anders, viel leiser und heimlicher. Ulrike, die Aktivistin aus der DDR, die gleichzeitig auch noch Mama von 2 Kindern ist und die jetzt wieder schwanger ist. Kurz nach Tschernobyl tauscht sie sich mit den anderen Mamas aus, denen sie in der Stadt begegnet. Vor dem Kindergarten und auf dem Spielplatz.
Was machen wir jetzt und wie gehen wir damit um? In dem Wunsch hat die andere vielleicht noch ein bisschen mehr Informationen als man selber.
Ich finde das ziemlich cool, was Ulrike da macht. Also Infos austauschen, die die Regierung eigentlich zensiert hat. Weil sie ist in einer Lage, in der stehen eigentlich alle Zeiger auf nichts machen können und der Situation komplett ausgeliefert sein. Aber Ulrike ist eine, die packt die Dinge an. So beschreiben sie übrigens auch ihre Freundinnen von damals. Und die beschäftigen alle dieselben Fragen.
Was macht das mit unseren Kindern? Was können wir jetzt machen? Sollen wir die Kinder überhaupt jetzt in den Kindergarten geben? Können die draußen spielen?
Neue Infos bekommt Ulrike auch, wenn sie heimlich Westfernsehen schaut. Und da heißt es auf einmal:
Kontrollen des Wirtschaftskontrolldienstes. Frisch geerntetes Gemüse wird untersucht und beschlagnahmt.
Im Westfernsehen sieht man, wie die Leute anstehen, um ihr Gemüse untersuchen zu lassen. Und Ulrike merkt, auch im Westen wissen die Menschen nicht so recht, wie sie sich verhalten sollen nach Tschernobyl. Was man essen kann und was besser nicht. Weil sowas wie Tschernobyl, das ist davor halt einfach noch nie passiert. Und es gibt noch keine wissenschaftlichen Daten, wie sich das alles langfristig auf den menschlichen Körper auswirkt. Ulrike hält sich auf jeden Fall an das, was sie aus dem Westfernsehen weiß. Aber das ist gar nicht so einfach.
Wie erklärt man das jetzt auch den Kindern, dass man jetzt einfach nicht mehr die Milch nimmt aus der Milchflasche oder aus der Milchpackung, sondern dass man jetzt anfängt, Pulver zu nehmen und daraus Milch anzurühren?
Ulrike, die ist ja auch noch hochschwanger. Die will natürlich nichts falsch machen, weil es ja jetzt nicht nur um sie geht, sondern auch noch um den anderen kleinen Menschen in ihr. Gerade das ist übrigens auch ein Riesending nach Tschernobyl. Diese Frage, wie betrifft es jetzt die ungeborenen Kinder im Bauch? In der Bundesrepublik gibt es damals sogar einzelne Ärzte, die raten Schwangeren, ihre Kinder abzutreiben. Das ist natürlich absoluter Wahnsinn, wenn man da heute drüber nachdenkt. Aber zurück zu Ulrike. Die trifft sich donnerstagabends ja immer mit ihrer Frauengruppe. Also dieser politischen Gruppe, die von der Stasi beobachtet wird. Und die Frauen, die setzen sich jetzt hin und machen was.
Wir haben jedenfalls an den Minister für Umweltschutz und Wasserwirtschaft geschrieben, nach Berlin.
In der DDR gibt es zu dieser Zeit für Bürgerbeschwerden die sogenannte Eingabe. Das ist eine Möglichkeit, der Regierung einen Brief zu schreiben, wenn man besondere Wünsche hat oder sich wegen irgendwas beschweren möchte. Aber ganz so einfach ist es nicht. Weil so ein Brief, sagt Ulrike, das kann dir schnell von der Regierung vorgeworfen werden, als oppositionelle Tätigkeit. Im schlimmsten Fall landest du dafür im Gefängnis. Und das als Frau mit kleinen Kindern zu Hause. Aber die Frauen, die sitzen jetzt erstmal da und verfassen den Text. Und eine Abschrift von diesem Text, die hat Ulrike immer noch.
Die Vorfälle im Zusammenhang mit der Havarie im Kernkraftwerk Tschernobyl zwingen uns, unsere Besorgnis Ausdruck zu geben.
Also für mich als Journalistin klingt das jetzt eher so ein kleines bisschen umständlich, ehrlich gesagt.
Wir wissen, dass es keine absolute Sicherheit beim Betreiben eines Kernkraftwerkes geben kann.
Aber klar, die Frauen, die formulieren das so vorsichtig, weil sie auf keinen Fall wollen, dass das jemand als Systemkritik liest.
Wir wissen aber auch, dass wir Angst haben, Angst um unsere Kinder, um alle Kinder.
Wenn sie sich jetzt im Ton vergreifen, dann kann sie das richtig in Schwierigkeiten bringen. Deswegen formulieren sie alles total vorsichtig.
Was heißt das, Radioaktivität? Was bedeutet das für uns und für unsere Kinder?
Und jetzt heißt's unterschreiben. Das ist der kritische Moment. Das merken alle Frauen in Ulrikes Gruppe. Weil wer sich jetzt traut, seine Unterschrift darunter zu setzen, von dem hat die Regierung den Namen. Der kann sich im Ernstfall da nicht wieder rausreden.
Am Ende stehen 16 handschriftliche Unterschriften unter diesem Brief.
Auch die von Ulrike. Sie stecken den Brief jetzt in einen Umschlag und adressieren ihn an das Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz. Briefmarke drauf und dann ab durch den Postschlitz. Zurück zu Monika, mitten auf der Demo in Wackersdorf, an Pfingsten 1986. Da, wo ihre Freundin Mara blutüberströmt am Boden liegt und schreit.
Wir stürzen uns sozusagen auf sie und halten sie und versuchen sie zu schützen. Auch. Ich bin aufgeladen, bin fassungslos.
Aus den Helis fallen weiter Reizgaskartuschen. Die Leute brüllen ihre Parolen und Wasser spritzt. Und Monika denkt nur,
wir müssen da weg mit ihr. Die muss eine medizinische Versorgung bekommen.
Thomas und Monika drücken Mara Taschentücher aufs Gesicht. Sie hat inzwischen aufgehört zu schreien und ist jetzt ganz still.
Im Schockzustand.
Ich stelle mir das irgendwie ein bisschen vor wie im Film. Drumherum ist alles total laut und hektisch. Steine fliegen und Polizisten rennen rum mit Schlagstöcken. Und dann Kamera auf Mara. Die Geräusche werden auf einmal dumpf und leise. Und dann sieht man eine Naheinstellung, wie sie da einfach liegt, komplett regungslos. Monika weiß, irgendwie müssen sie Mara zum Auto kriegen. Deswegen stützen sie sie und ziehen sie vom Bauzaun zurück. laufen mit ihr mitten durch die aggressive Menge. Weiter und dann endlich ins Auto.
Wir fahren dann los und sind, glaube ich, ganz still alle im Auto.
Auch Liquidator Anatoli in Charkiw braucht jetzt Hilfe. Er ist ja zusammengebrochen im Wartezimmer vom Betriebsarzt. Jetzt liegt er im Krankenwagen und der bringt ihn in ein spezielles medizinisches Institut.
Das ist ein профильный Institut. Он занимался как раз теми, кто был подвержен воздействию радиации. И кроме того, там в тот момент радиацией лечили раковых больных.
In diesem Institut wird zu Strahlung und Krebserkrankungen geforscht. Die Ärzte untersuchen Anatoli, aber sie sagen ihm nicht, was genau sie da untersuchen. Also, er ist in einem Institut für Strahlung, aber über Strahlung will hier irgendwie keiner so richtig sprechen. Anatoli fragt trotzdem nach und will wissen, ob sie Strahlung an seinem Körper gemessen haben und was es jetzt heißt. Aber er kriegt keine Antwort. Später, als er auf der Station liegt und die Krankenakte ausgehändigt bekommt, da entdeckt er eine Menge rote Balken. Also diese Stellen, die sind nicht für ihn freigegeben. Er soll das nicht lesen. Aber immerhin kriegt er eine Diagnose, und zwar vegetative Dystonie. Das ist total unspezifisch. Da könnte auch einfach stehen Kreislaufprobleme oder andere Beschwerden. Diese Diagnose, das ist eindeutig eine Verlegenheitsdiagnose. Die sagt eigentlich nur, irgendwas stimmt nicht mit dir, aber was genau, das wissen wir auch nicht. Das Heftige dran ist, alle Liquidatoren, die auf Anatolis Station landen, die bekommen genau diese Diagnose. So erinnert er sich. Ich habe mir das mit meinem Team mal genauer angeschaut. Und tatsächlich sind in den Jahren nach dem Reaktorunglück total viele medizinische Dokumentationen unsauber oder ganz einfach falsch geführt worden. Anatoli bleibt mehrere Wochen auf Station. Und die ganze Zeit fragt er sich, was ist denn jetzt wirklich los mit mir? Und dann, völlig aus dem Nichts.
Во-первых, каждый день я заходил на уколы и получал от нее болезненные ощущения.
Verändert sich was. Anatoli, der freut sich auf einmal auf die Blutabnahmen hier auf Station.
Я, конечно, не мазохист, но девушка мне понравилась.
Anatoli sagt, das hat schon wehgetan, so oft gestochen zu werden, aber das Mädchen, das die Blutabnahmen gemacht hat, das mochte er irgendwie. Sie heißt Svitlana und ist eine von den Pflegerinnen. Und Anatoli, der verliebt sich in sie. Ganz ehrlich, als Anatoli das erzählt hat, da habe ich echt laut lachen müssen. Weil da passiert so viel Schlimmes in seinem Leben. Und dann, ausgerechnet an der Stelle, auf dieser Station, da verliebt er sich. Das klingt ein bisschen wie im Film. Und Svitlana, die mag ihn wohl auch. Anatoli wird sie total gern auf ein Date einladen. Das Ding ist nur, er ist ja noch auf der Station und laufen ist eher schwierig für ihn. Außerdem ist er unter ständiger Beobachtung hier. Aber
но тем не менее на свежий воздух врачи рекомендовали выходить, а когда врачи не наблюдают за тобой в конце рабочего дня, то это можно еще и дольше погулять.
Die Ärzte sagen ihm, er soll kurze Spaziergänge machen an der frischen Luft. Und die macht er jetzt auch, nur eben nicht so kurz und in Begleitung. Direkt neben dem Institut gibt's ein Café und ein Kino. Und da essen Anatoli und Svitlana jetzt Eis und schauen sich einen Film an. Das sind Momente voller Glück, erzählt er. Aber leider halten die nicht so lang. Weil zurück auf der Station wird Anatoli immer wieder mit voller Wucht in seine harte Realität zurückgeholt. Auf Station begegnet er zufällig einer Familie, Eltern und drei Kinder. Die fünf kommen von einem abgelegenen Bauernhof in der Nähe von Tschernobyl. Und bei der großen Evakuierung, wo alle Menschen aus der Sperrzone rausgebracht worden sind, da hat man sie einfach vergessen. Die Familie hat weiter im verstrahlten Gebiet gelebt und so richtig viel Strahlung abbekommen. Noch während Anatoli im Krankenhaus ist, stirbt das jüngste Kind, ein Mädchen.
Буквально в течение ближайшего времени, пока эта семья находилась в институте, в районе, наверное, 2-3 недель, эта самая младшая девочка, она скончалась.
Анатолий weiß, auch war für längere Zeit im verstrahlten Gebiet. Und etwas stimmt nicht mit ihm. Wenn mit Svetlana glücklich werden möchte, dann muss dringend rausfinden, was die Strahlung mit ihm gemacht hat. Weil nur mit der richtigen Diagnose hat eine Chance auf die richtige Behandlung und vielleicht sogar auf ein Leben ohne Sorge. Aber hier in der Sowjetunion, wo nach der Reaktorkatastrophe Werte in den medizinischen Akten unkenntlich gemacht werden und wo Ärzte fragwürdige Diagnosen stellen, hier geht es nicht. Das ist Anatoli klar. Er muss raus hier, irgendwie. Raus aus dieser Station und raus aus der Sowjetunion. Das war die zweite Folge von Tschernobyl, die Katastrophe und wir. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Atomkraft ist gefährlich, nicht wirklich kontrollierbar. Und wir alle tragen dieses Risiko. So denken hier in Deutschland viele Menschen. Entsprechend groß ist die Erleichterung, als die Bundesregierung 2011 nach dem Reaktorunfall in Fukushima den Ausstieg aus der Kernenergie beschließt. Aber woanders sieht die Sache ganz anders aus. Vor allem bei einem unserer Nachbarn. In Frankreich hat die Regierung Atomkraft zur Priorität gemacht und große Teile der Bevölkerung, die stehen da dahinter. Lisa Krauser ist Journalistin beim Saarländischen Rundfunk und nur ein paar Kilometer von der deutsch-französischen Grenze aufgewachsen. Im Podcast Nein, danke, warum Atomkraft uns spaltet, will sie rausfinden, ob sie anders über Atomkraft denken würde, wenn sie nur 3 Kilometer weiter westlich geboren wäre. Und wenn ja, warum? Sie will wissen, warum wir so viel Angst vor Atomkraft haben, während andere Kernenergie als Chance sehen. Nein, danke. Warum Atomkraft uns spaltet, gibt's ab jetzt in ARD Sounds. Tschernobyl, die Katastrophe und wir. Ein Podcast von Sarah Fischbacher, Mire Dreh, Philipp Süwert und mir, Judith Rubatscher. Regie Klaus Urich und Katja Peisen-Petersen, Sprachaufnahme Christoph Brandner, Audioproduktion Joscha Grunewald. Redaktion Tobias Nagorny. Dieser Podcast ist eine Produktion von Plotprodukt für Radio Bremen und den Westdeutschen Rundfunk 2026. Alle Folgen gibt es jetzt schon in ARD Sounds.